Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, auch heute Abend möchte ich euch alle wieder ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass doch so manche gekommen sind, um das Wort des lebendigen Gottes zu hören. Und wir wollen vom Herrn erwarten, dass er durch sein Wort zu uns redet, dass er uns auch Licht und Klarheit gibt in so manchen Fragen, die in dieser letzten Zeit ganz unterschiedlich beantwortet werden, die uns umtreiben, die aufgeworfen werden, nicht zuletzt durch die Ansprüche von Menschen, die sagen, bei uns ereignet sich die urapostolische Zeit mit ihren Gaben und Wunderkräften neu. Ja, wir reden über diese wichtige Frage, spricht Gott heute noch durch Propheten, durch prophetische Offenbarungen zu seinem Volk, zu der Gemeinde? Wie können wir das Reden Gottes in der heutigen Zeit vernehmen? Was haben wir als Wort Gottes anzunehmen und was nicht? Eine wichtige Frage. Eine Frage, die nicht zuletzt deshalb brennend ist, weil eben in der Pfingst- und dann auch in der charismatischen Bewegung wir eine Bewegung innerhalb der Christenheit unter uns haben. Ich fasse die jetzt mal der Einfachheit halber zusammen, obwohl es da gewisse Unterschiede gibt, die ihr sicher auch zum großen Teil kennt. Beide Bewegungen haben den Anspruch, bei uns gibt es die urapostolischen Gnadengaben der Prophetie und der Wunderzeichen. Ich werde also ein bisschen auch die Wunderzeichen heute Abend mit behandeln, obwohl ich es nicht ausführlich tun kann, gehören die beiden ja zusammen. Und dieser Anspruch ist eine der Dinge, die die charismatische Bewegung attraktiv machen für viele Christen. Sie sagen so ungefähr, naja, die altmodischen Christen vom alten Schlag, die hören nur auf das geschriebene Wort, auf dieses 2000 Jahre alte Wort, das wollen wir auch in Ehren halten. Aber Gott redet doch heute noch. Gott redet ganz spannende, tolle, interessante Sachen. Gott offenbart sich durch Visionen. Gott hat heute noch Pläne für die Endzeit. Die stehen nicht in der Bibel, die sind ganz anders, die sind ganz neu. Und das ist doch eigentlich das wahre Christensein, dass ich jeden Tag neu das Wort, das Reden Gottes in mir höre und mich nach dem ausrichte, was Gott mir sagt. Und eine der Dinge, woran man einen Charismatiker auch in der Praxis erkennen kann, ist, dass er ganz oft sagt, Gott hat mir heute Morgen gesagt, ich soll das tun. Gott hat mir das gesagt. Gott hat das zu mir gesprochen. Und wie selbstverständlich wird davon ausgegangen, dass also Gott zu den Charismatikern redet durch Visionen, durch Träume, durch innere Stimmen, durch Prophetenoffenbarungen, auch durch Prophetien von anderen begabten Christen in irgendwelchen Gemeinden, ganz besonders natürlich durch Offenbarungen, die irgendwelchen großen überregionalen Propheten und Aposteln gegeben werden, wie Yonggi Cho oder Rick Joyner. Ja, das ist was ganz Besonderes, wenn man von so einem Oberpropheten eine persönliche Prophetie bekommt. Ja, und dieser Anspruch, praktisch ständig unter der Leitung und dem aktuellen Reden Gottes zu stehen, ist natürlich verlockend. Man denkt sich, ja, so eine Gottesunmittelbarkeit, solch eine Nähe zu Gott möchte ich doch auch mal haben. Ich höre keine Stimme, die mir sagt, verkauf jetzt mal dein Haus oder tu das und tu jenes und geh nach Afrika und was nicht alles. Für mich ist alles viel mühsamer. Ich muss beten, ich muss Bibel lesen, ich muss drum ringen, bis ich eine Führung bekomme. Ist es alles viel einfacher? Verpassen wir da etwas, wenn wir diese Prophetengabe nicht haben? Das ist die Frage. Und es ist große Elend, dass viele Christen heute diese Frage, ich würde mal sagen, aus dem Bauchgefühl heraus beantworten. Das ist ja heute modern, dass man einfach sagt, ach, ich fühle so, das ist ganz schön, das ist schon richtig, mir gefällt sowas. Es wird gar nicht mehr wirklich ernsthaft gefragt, steht das im Wort Gottes geschrieben? So, das ist eine der Strategien des Teufels, die wir heute feststellen können, dass den Gläubigen systematisch durch jede Menge religiösen Rummel eine Grundlage ausgetrieben werden soll, in Vergessenheit gebracht werden soll. Eine Grundlage echten Christseins, die in der Reformation ganz neu entdeckt wurde, und das ist Allein die Schrift. Allein die Schrift soll die Regel und Grundlage unseres Lebens und unseres Glaubens sein. Das war mal das gemeinsame Fundament aller echten Christen. Und heute heißt es, ja, die Bibel und Psychologie, die Bibel und Visionen und Offenbarungen, die Bibel und positives Denken und was nicht alles noch dazukommt. Und viele merken gar nicht, dass sie damit eigentlich auf die schiefe Bahn des großen Verführers der Seelen geraten sind. Immer noch gilt, allein die Schrift muss auch die Grundlage sein, um solch eine Frage zu beantworten, ja, gibt es jetzt heute noch echte prophetische Offenbarungen oder ist es alles Schwindel? Muss ich das annehmen und möglichst noch hinten in meine Bibel reinschreiben, wenn irgendein charismatischer Prophet sagt, Gott hat zu mir gesprochen? Oder kann ich das beruhigt wegtun, weil ich weiß, das ist Verführung. Das ist eine ernste Frage. Und ich denke, es ist ganz wichtig, wie gesagt, dass wir die nicht mit irgendeiner Meinung, nicht mit irgendwelchen Erfahrungen und Gefühlen beantworten, dass man sagt, oh, ich habe mal so einen Propheten erlebt, oh, der sah aber ganz authentisch aus, ja, der hat mir gefallen, das muss bestimmt echt sein, was der sagt. So eine Liebe zu Jesus, die der ausgestrahlt hat, war so sympathischer Mensch. Muss doch echt sein, oder? Ihr Lieben, lasst uns nicht von solchen äußerlichen, scheinbaren Dingen täuschen. Wir müssen den Dingen auf den Grund gehen. Und den Grund legt nur Gottes heiliges Wort bloß. Dann schauen wir durch den Nebel durch. Nicht, wenn wir irgendwelchen Erlebnissen und Erfahrungsberichten folgen, schon gar nicht von irgendwelchen Charismatikern, die uns das Blaue vom Himmel runter erzählen. Ja, wie gesagt, der Anspruch der charismatischen Bewegung ist, unsere Prophetengabe ist genau dieselbe wie die damalige Prophetengabe der Apostelzeit in den Gemeinden. Und ich denke, das allererste, was wir einmal tun sollten, dass wir mit Gottes Hilfe in der Bibel nachlesen, ja, wie war denn das? Wie sah denn diese Prophetengabe damals aus? Wozu war sie gegeben? Und was sagt die Bibel dazu? Nun, ich kann das hier nicht in aller Ausführlichkeit tun, möchte nur kurz darauf hinweisen, dass wir also die wichtigste Erwähnung dieser Prophetengabe finden in 1. Korinther 12 bis 14, diesem Abschnitt, der insgesamt über die Gnadengaben in der Gemeinde uns lehrt. Und dort wird genannt als eine der Gaben des Geistes, die damals unter den Gemeinden da waren, Vers 10, 1. Korinther 12, einem anderen Weissagung oder Prophetie. Und dann die Geisterunterscheidung, das war praktisch die ergänzende Gabe zur Prophetie. Ein Prophet war jemand, der eine göttliche Offenbarung empfing und an die Gemeinde weitergab. Und der die Geisterunterscheidung hatte, der konnte klar von Gott bestimmt sagen, ob diese Offenbarung göttlich war oder aus der Finsternis. Wer 1. Korinther 12 kennt, der weiß, dass es eigentlich damit anfängt, dass es da auch falsche Geisteroffenbarungen gab, in denen der Name des Herrn Jesus gelästert wurde, mitten in der Gemeinde. Und deswegen musste man diese Kontrolle, diese Unterscheidungsgabe haben. Dass da ein Bruder die Gabe hatte zu sagen, das ist von Gott, darauf könnt ihr hören und bauen, das ist von einem falschen Geist. Wir haben übrigens in 2. Thessalonicher 2 am Anfang nochmal so eine falsche Geisterbotschaft, durch die Thessalonicher irregeführt wurden. Also, echte Prophetie, was war das? In 1. Korinther 14 lesen wir etwas Interessantes dazu. Ich lese das einmal ab Vers 29. Da heißt es, Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen es beurteilen. Wenn dann aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so soll der Erste schweigen. Denn ihr könnt alle einer nach dem anderen weissagen, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Das ist also das, was der Apostel Paulus den Propheten in der Gemeinde in Korinth zu sagen hatte. Es waren mehrere. Es waren übrigens nur Männer. Ganz klar, denn im selben Abschnitt heißt es, die Frauen sollen in der Gemeinde schweigen. Sie sollen nicht prophetische Botschaften bringen. Es waren Männer und die hatten Offenbarungen. Und das ist nun ganz interessant, dieses Wort Offenbarung ist genau dasselbe Wort, was auch in dem Buch, im letzten Buch der Bibel als Titel steht, nämlich Apokalypsis. Offenbarung heißt eigentlich Enthüllung. Das heißt, Gott hat durch seinen Geist eine Information, eine Erkenntnis, die dem natürlichen Menschen verborgen, verschleiert war, verhüllt war, offenbar gemacht, indem er die Hülle weggezogen hat. Ja? Das ist eigentlich dieses Wesen der Prophetie. Der Prophet, auch im Neuen Testament, empfing eine Offenbarung. Gott hat souverän sich selbst, seine Gedanken, seine Ratschlüsse diesem Propheten geoffenbart. Das heißt, es hatte den Charakter einer inspirierten göttlichen Wahrheit. Also diese neutestamentlichen Propheten haben auf derselben Grundlage geweissagt, wie die alttestamentlichen auch. Wenn Jesaja spricht, so spricht der Herr, dann kommen nicht die Gedankenergüsse des Menschen Jesaja, sondern dann kommt Wort für Wort die Botschaft Gottes selbst. Es war irrtumslos, es war inspiriert. Und genauso war das bei diesen neutestamentlichen Propheten. Sie empfingen eine Offenbarung vom Herrn und sie haben diese Offenbarung Wort für Wort direkt an die Gemeinde weitergegeben. Ich möchte das gleich noch einmal deutlich machen. Es gibt in der neutestamentlichen Lehre aus meiner Sicht noch eine zweite Form von Weissagung, nämlich das allgemeine Weissagen, das alle Gläubigen haben konnten. 1. Korinther 14, Vers 3 sagt, wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Das konnten alle Gläubigen, konnten auch die Frauen tun, 1. Korinther 11. Und das war kein Offenbarungsreden, das war nicht inspiriert. Deswegen heißt es in 1. Thessalonicher 5, von diesem Weissagen prüft alles, das Gute behaltet. Das kann man ja bei einer Prophetenoffenbarung nicht sagen. Ja, wenn ein Prophet eine göttliche Offenbarung empfing, dann war alles gut. Da gab es nichts zu prüfen, ob jetzt einzelne Aussagen falsch gewesen sein könnten. Aber ihr Lieben, wenn wir zum Beispiel als Prediger hier vorne stehen, dann gilt genau das auch. Wir sollten auch weissagen, das heißt unter der Leitung des Geistes das Volk Gottes erbauen und ermahnen und ermuntern. Aber dabei können uns durchaus Irrtümer unterlaufen und deswegen sollte jeder Gläubige an der Schrift prüfen, ob es sich auch so verhält. So haben es die Beröer gemacht in Apostelgeschichte 17 und sie werden von Gott dafür gelobt. Und so sollten wir es auch machen und so solltet auch ihr es tun, wenn ich euch Vorträge halte. Ja, ich bin nicht inspiriert, ich behaupte nicht, ich sei ein Prophet, von Gott gesandt, der irgendwelche göttliche Wahrheiten verkündigt. Ich verkündige nur dort göttliche Wahrheiten, wo ich die Bibel vorlese und verkündige. Und meine Auslegung muss jeder prüfen, denn sie ist irrtumsfähig. Na? Wer das behauptet, wie zum Beispiel einige Charismatiker, Peter Wenz hat gesagt, alles, was ich euch sage, kommt direkt vom Thron Gottes. Das ist mal von vornherein ein Betrüger. Ja, da müsste bei jedem Gläubigen die rote Alarmlampe aufleuchten, Achtung, Verführung. Ja? Jeder Mensch, der behauptet, ich bin inspiriert, ich habe eine Direktoffenbarung von Gott an euch weiterzugeben, ist ein falscher Prophet. Darf man keinen Glauben schenken. Ja, also, wie gesagt, diese Propheten empfingen Offenbarungen und die Gläubigen alle konnten auf eine einfache, andere Art weissagen, indem sie einfach erbauliche Dinge weitergaben. Diese Art der Weissagung ist in Römer 12 gemeint. Da heißt es, die Weissagung sei dem Glauben gemäß. Das kann man von der göttlichen Offenbarung auch nicht sagen. Ja, die hat der Prophet einfach empfangen und weitergegeben, aber sehr wohl von der Predigt oder von unserer ermunternden seelsorgerlichen Rede. Denn Weissagen in diesem allgemeinen Sinn, möchte ich mal zur Ermunterung sagen, das können wir alle auch im Alltag. Wisst ihr, was ich darunter verstehe? Ich glaube zum Beispiel, es gibt immer wieder in Predigten Situationen, wo ein Gläubiger sagt, das hat der Prediger wie für mich direkt gesagt. Der hat keine Ahnung gehabt von meinen Problemen, aber der hat plötzlich etwas gesagt, da wusste ich ganz genau, jetzt redet Gott. Und das ist die Antwort auf mein Problem, auf meine Frage, die ich vielleicht schon lange gehabt habe. Aber wisst ihr, so etwas kann genauso passieren, hat meine Frau zum Beispiel auch schon mal erzählt, nach der Gemeindestunde, man unterhält sich noch über dieses und jenes, da sagt eine Schwester einen Nebensatz. Und er sagt, aber das war genau für mich. Und das hat genau zu meinem Herzen geredet. Die Schwester hat wahrscheinlich gar nicht gewusst, was sie da sagt, aber für mich war es klar, hier hat Gott eine Antwort gegeben auf eine brennende Frage. Versteht ihr? Das ist Weissagen in diesem allgemeinen Sinn. Und in diesem Sinn sollten wir alle bestrebt sein. Denn wir wollen ja die bleibenden Charismen, wollen wir ja alle praktizieren. Ich bin kein Anticharismatiker in dem Sinn, dass ich sage, es gibt keine Gnadengaben mehr. Der Herr bewahre mich davor. Es gibt sehr wohl noch Gnadengaben, ganz wertvolle, wichtige, die auch heute gültig sind. Nur gehört aus meiner Überzeugung weder die Prophetengabe noch die Wunderzeichengabe dazu. Ja? Aber es gibt nach Römer 12 zum Beispiel die Gnadengabe der Ermahnung, die Gnadengabe der Lehre, die Gnadengabe des Vorstehens, die Gnadengabe des diakonischen Dienens. Und interessant, diese Gnadengaben hat es in jeder biblischen Gemeinde seit der Apostelgeschichte bis heute gegeben. Ganz egal, wo biblische Christen zusammengaben, da gibt es auch noch die Gabe der Barmherzigkeit, ja. Diese Gaben, die gibt es überall in den Gemeinden. Aber die Prophetengabe und die Wunderzeichengabe, die hat seit der Apostelzeit, hat es nie wieder in irgendeiner biblischen Gemeinde gegeben. Die frühen Kirchen, Schriftsteller bezeugen, diese Gaben waren zur Zeit der Apostel unter uns, jetzt sind sie nicht mehr unter uns. Und dann traten sie aber wieder auf, zum Beispiel bei den Montanisten, und in jeder Irrströmung, in jeder falschprophetischen Lügenströmung, die es in der Gemeinde gab. Ja, dort gab sie es, aber nicht mehr bei den Echten. Das nur so als ein ganz kleines Argument aus der Kirchengeschichte. Ja, also, es gibt das allgemeine Weissagen und es gibt den Prophetendienst, und der Prophetendienst ist auf wenige beschränkt. In 1. Korinther 12 am Ende finden wir das dort, wo die Gabe der Prophetie genannt war, in Vers 10. Da wird in Vers 28 diese Gabe als ein Amt, als ein Dienst gewertet. Da heißt es in Vers 28, und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer. Also nicht die Gabe der Prophetie war gebunden an den Dienst des Propheten, und nicht jeder war Prophet, sondern nur ausgewählte Brüder jeweils in den Gemeinden. Nun, die andere Frage ist, wozu war diese Gabe denn da? Es gab doch die Apostel. Die Apostel haben gelehrt. Der Apostel Paulus war zum Beispiel monatelang in Korinth und hat diese Gemeinde belehrt über die Ratschlüsse Gottes. Aber wir wissen das, der Apostel Paulus musste die Korinther verlassen. Er musste ja noch evangelisieren in anderen Orten. Er musste auch noch andere Gemeinden besuchen und ermutigen. Und von daher waren die Korinther viele Monate, vielleicht sogar Jahre, ohne apostolische Lehre. Auf der anderen Seite war auch klar, dass die Korinther sehr wahrscheinlich nur ganz wenige Schriften des Neuen Testaments zum damaligen Zeitpunkt schriftlich vorliegen hatten. Vielleicht ein Evangelium, vielleicht zwei, drei Briefe, Thessalonicher Briefe vielleicht. Aber die meisten und wichtigsten Offenbarungen der Ratschlüsse Gottes, Römerbrief, Epheserbrief, Kolosserbrief, waren alle noch gar nicht geschrieben. Sie standen diesen jungen Christen noch nicht zur Verfügung. Und deshalb hat Gott in Ergänzung zu der Apostelgabe diese Gabe der Propheten gegeben. Das waren Brüder, die Offenbarungen von Gott empfingen über die Ratschlüsse Gottes mit der Gemeinde, damit diese belehrt und ermutigt wurden und eine klare Orientierung bekamen über ihren weiteren Weg. Ja? Das war der Sinn der neutestamentlichen Prophetengabe. Nun, und die nächste Frage ist, gibt es diese Prophetengabe auch heute noch? Hat die Gott so vorgesehen, dass sie praktisch über die ganze Zeit der Gemeinde, bei der Gemeinde sein sollte? Und nun, da finden wir aus meiner Sicht, dass zwei Gaben von den fünf, die im Epheser 4 erwähnt werden, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer sind es ja, dass zwei Gaben eindeutig weggenommen sind, nach der Apostelzeit nicht mehr auftraten, und das sind die Apostel und die Propheten. Wir können das daran sehen, dass auf der einen Seite die Bibel nichts mehr sagt von weiteren Aposteln und Propheten, auf die die Gläubigen hören und an denen sie sich orientieren sollten. Ich nehme nur einmal die Situation in Apostelgeschichte 20. Ist ja eine interessante Stelle, wo der Apostel Paulus praktisch eine Art Abschiedsrede hält und prophetisch eingeht auf die Situation nach der Apostelzeit. Was würde es sein, wenn die Apostel weggestorben sind, wenn es sie nicht mehr gäbe, um die Gemeinden zu belehren und zu ermahnen? Und das ist ja sehr interessant, da heißt es ab Vers 29, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Wisst ihr, nach pfingsterischer Sicht hätte man erwarten müssen, dass der Apostel Paulus sagt, schaut und nun hört auf die Apostel, die Gott nach uns einsetzen wird, auf die Propheten, die Gott salben wird in den Jahrhunderten, die kommen, damit sein Volk klare Orientierung behält, oder? Das wäre ja zu erwarten gewesen, wenn diese Gabe wirklich über die Zeit der ersten Apostel fortdauern sollte. Aber der Apostel Paulus verweist sie auf Gott selber und auf das Wort der Schrift. Das Wort der Schrift hat die Kraft, die Gläubigen zu erbauen, auch wenn Verführungen kommen, auch wenn die endzeitlichen Entwicklungen zunehmen. Es braucht keine weiteren Propheten und auch keine Apostel. Apostel und Propheten, das sind die Dienste der Grundlegung. Und es heißt ja im Epheser 2, ihr seid auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Und es ist klar, wenn wir die Bibel kennen, das ist nicht, dass die Apostel und Propheten selber eine Grundlage sind, denn Gott baut nicht auf Menschen, sondern das ist die Grundlage, die die Apostel und Propheten hervorgebracht und überliefert haben an die Gemeinde, und das ist das Neue Testament. Nur in Klammern gesagt, das Neue Testament wurde geschrieben von Aposteln, wie zum Beispiel Johannes, Petrus und Paulus, aber auch von Propheten, nämlich Lukas und Judas und Jakobus waren keine Apostel, aber sie waren Propheten. Und alle diese haben prophetische Schriften geschrieben und diese Schriften sind das Fundament der Gemeinde. Die Bibel, die Schrift, gegeben von den Aposteln und Propheten, die damals Gott eingesetzt hat. Und nachdem diese Aufgabe erfüllt war, die Heilige Schrift zu vollenden, hat Gott die Apostel und die Propheten weggenommen. Dagegen gibt es, seit die Gemeinde Jesu Christi existiert, immer Evangelisten, Hirten und Lehrer. Auch wieder in jeder Schattierung der Gemeinde, wo immer wir hingucken, finden wir berufene Evangelisten, berufene Hirten und berufene Lehrer. Aber keine Apostel und keine Propheten mehr. Umgekehrt finden wir, dass jeder, der nach der Apostelzeit beansprucht hat, ein Apostel oder ein Prophet des Herrn zu sein, sich als Betrüger und Verführer der Gemeinde Jesu Christi erwiesen hat. Ich möchte nur mal ein paar Beispiele nennen. Etwa 200-300 nach Christus kam die erste falschprophetische Verführungswelle, die Montanisten. Montanus selber hat sich als den verheißenen Parakleten, den Tröster, aus Johannes 14 bis 16 bezeichnet, der kommen sollte. Und er hat praktisch beansprucht, göttliche Offenbarungen zu haben. Er hatte 2 Frauen, die in Zungen redeten und weissagten, Priska und Maxilla. Und diese 2 Frauen haben auch unter anderem geweissagt und er auch, dass praktisch Christus an einem bestimmten Tag in eine Stadt namens Pepuzza kommen sollte, um dort seine auserwählte Gemeinde zu sich zu nehmen. Und die Anhänger der Montanisten haben alles verkauft, was sie hatten, haben weiße Gewänder angezogen und waren also in dieser Stadt zu dem Zeitpunkt, wo die Propheten gesagt hatten, dass Christus kommen sollte. Nun, wir wissen alle, was passiert ist. Christus kam nicht. Es waren Betrogene. Und trotzdem haben die Irrlehren der Montanisten die Leute so sehr angezogen, dass sie noch 100-200 Jahre später eine starke Anhängerschaft hatten, neben der sich entwickelten katholischen Kirche. Eine Irrströmung. Ganz eindeutig, wisst ihr, das ist eine ganz einfache Sache. Ein Grundsatz, den die Bibel im Alten Testament lehrt. Wenn ein Prophet auftritt im Namen des Herrn und er weissagt etwas und das trifft nicht ein, was ist dann? Dann sollt ihr wissen, da dass dieser Prophet nicht von Gott gesandt ist und dass er ein falscher Prophet ist, der Lügen geweissagt hat. Ja? Und wenn man diese einfache Regel beherzigen würde, dann würde keiner mehr irgendeinem charismatischen Propheten nachlaufen, weil sie lügen alle. Sie haben alle Dutzende von Lügenprophetien hervorgebracht. Ganz klar. Ja? Peter Wenz hat auch mal gesagt, oh, ich sehe es im Geist, 80.000 werden sich in Stuttgart bekehren. Da waren es noch nicht mal 800. Und dann hat er gesagt, weil ihr so wenig gebetet und geglaubt habt, musste Gott seine Pläne ändern. So, damit war die Falschprophetie vom Tisch. Ja? Schuld war natürlich das einfache Volk. Aber versteht ihr, wenn er das wirklich im Geist Gottes gesehen hätte, dann hätten sich genau 80.000 bekehrt. Weil das Wort des Herrn trifft nämlich ein. Gott vermag es zu erfüllen. Aber das Wort der Lügenpropheten entlarvt sich oft dadurch, dass es eben nicht eintrifft. Also wie gesagt, wenn nach der ersten erwiesenen Falschprophetie die Pfingstler jeden Propheten absägen würden, dann gäbe es keine Propheten mehr bei den Pfingstlern. Aber man hat die Regeln geändert gegenüber der Bibel. Da komme ich nachher noch drauf. Und die Menschen wollen betrogen werden. Noch ein zweites Beispiel aus der Geschichte. Es gab 1830 eine Bewegung in England, die Irvingianer wurden sie meistens genannt. Die haben auch eine Geistertaufe, ein Pfingsten erlebt. Sie hatten eine Geistesausgießung, auch wieder Frauen im Vordergrund, die in Zungen redeten, die in Krämpfe fielen, bewusstlos auf den Boden fielen. Es gab alle möglichen Skandale, die ganz genau an die Pfingstbewegung erinnerten, also dass Leute sich wie Tiere benahmen, sich auf dem Boden rumwälzten und schrien. Und auf der anderen Seite gab es Heilungen, es gab Zungenreden und es gab Weissagung. Und diese Propheten haben geweissagt, Gott wird 12 Apostel für die Kirche der Endzeit berufen und diese 12 Apostel werden die Kirche der Endzeit zurüsten und sie werden alle noch bei lebendigem Leib die Wiederkunft Jesu Christi erleben. Und dann wurden diese 12 Apostel durch Propheten berufen. Sie haben weltweit gewirkt und da einigen Wind gemacht. Tja, und dann starb der erste Apostel. Und Christus war noch nicht wiedergekommen. Dann starb der zweite und dann irgendwann der dritte. Und dann irgendwann gab es eine Spaltung. Die einen haben gesagt, naja, Gott hat seinen Plan geändert. Wir wollen weiter an diesen Charismen festhalten. Aber offensichtlich gibt es doch keine weiteren Apostel. Das war die sogenannte katholisch-apostolische Bewegung. Otto Freiherr von Bibra ist zum Beispiel in Deutschland so ein Beispiel von so jemand. Die ging dann auf in der charismatischen Bewegung. Ja? Und die andere Zweig, die kennt ihr leider alle sehr gut. Ne? Ihr kennt alle diese komischen Gebäude mit diesen Kreuzen und diesen Strahlen. Das sind die Neuapostolischen. Die haben gesagt, Gott beruft neue Apostel. Und das ist die schlimmste Sekte und die größte Sekte in Europa soweit. Antichristliche Sekte, die Neuapostolischen, die kamen direkt aus dieser falschen Pfingsterweckung, in Anführungsstrichen, aus den 1830er Jahren in England. Auch hier wieder, dieser Geist der Prophetie hatte sich öffentlich entlarvt als Lügengeist, in dem einfach das nicht eingetroffen ist, was diese Propheten geweissagt haben. Aber die Leute wollten der Lüge glauben. Sie haben weiter zum überwiegenden Teil nicht Buße getan und sich abgewandt von der Bewegung, sondern haben daran festgehalten und sind dadurch in einen schlimmen Glaubensabfall geraten, gerade was die Neuapostolischen angeht. Ja? Das mal nur so zum geschichtlichen Horizont, was vor der Pfingstbewegung, vor der charismatischen Bewegung war. Nun noch einmal die Frage, was finden wir denn noch in der Bibel? Nun, wir finden einige klare Zeugnisse, dass Gott sein Offenbarungshandeln auf die Apostelzeit beschränken wollte. Ich denke, ein Zeugnis ist auf jeden Fall auch Offenbarung 22. Das bestreiten natürlich die Pfingstler, aber wir lesen dort in Vers 18. Fürwahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Aus meiner Sicht ist es ein göttlich inspirierter Schlussstein der Bibel. Ich meine, die Offenbarung ist erkennbar das letzte Buch der Bibel. Es ist sicherlich als letztes geschrieben. Es steht an letzter Stelle. Warum? Weil es das Buch der Vollendung ist. Genauso wie das Buch 1. Mose, Genesis, ganz klar an den Anfang der Bibel gehört, weil dort finden wir die Anfänge von allem. Die Anfänge von Gottes Schöpfung, vom Sündenfall, von der Erlösung, von Gottes Heilshandeln, ist alles das Buch Genesis. Und die Vollendung finden wir samt und sonders in der Offenbarung. Wie kommt Gott zu seinem Ziel mit der Gemeinde, haben wir gestern gehört, die Entrückung, die Verherrlichung der Gemeinde. Wie kommt Gott zu seinem Ziel mit den Heidenvölkern in den Zornschalengerichten, im Gericht? Wie kommt Gott zu seinem Ziel mit Israel? Durch die Errichtung des tausendjährigen Reiches und dann darüber hinaus der neue Himmel und die neue Erde. Also die Offenbarung ist das Buch der Vollendung der Ratschlüsse Gottes. Und am Schluss der Offenbarung sagt der lebendige Gott, bis hier habe ich geredet und ab hier höre ich auf, mich zu offenbaren durch Propheten und Apostel. Das glaubt. Und ihr werdet, was sagt die Offenbarung, ihr werdet glückselig sein, wenn ihr das lest und glaubt. Aber wehe dem, der aufsteht und sagt, ich habe eine neue Offenbarung von Gott, der sozusagen etwas hinzufügt zu der geschriebenen, inspirierten Offenbarung Gottes. Derjenige wird unter dem Gericht Gottes stehen. Aus meiner Sicht ist es ganz deutlich, dass das hier auch der Sinn dieser Dinge ist. Und dann kommt ergänzend dazu, aus dem 2. Timotheusbrief, diese Aussagen über die Schriftoffenbarung. 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Ihr Lieben, was heißt es? Aus meiner Sicht heißt es ganz klar, die Bibel alleine genügt, damit der Mensch Gottes alles weiß, alles lernen kann, was er braucht, um Gott zu dienen. Wir brauchen nicht noch Propheten. Wir brauchen nicht neue Offenbarungen, Träume, irgendwelche Botschaften, sondern im geschriebenen Wort steht alles, alles drin. Noch ein zweites Zeugnis. Aus dem 2. Petrusbrief, das genau dasselbe sagt. 2. Petrus 1, wir kennen auch diese Stelle sicher gut. Vers 19 folgende. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Also hier ist auch deutlich, das, was uns Licht gibt, auch in der Endzeit, in diesen dunkler werdenden Tagen, das ist das inspirierte prophetische Wort der Schrift. Wir brauchen nicht noch zusätzliche Prophetenoffenbarung, sondern in der Schrift hat Gott uns alles mitgeteilt, was wir zum Verständnis auch der heutigen Zeiten wissen müssen. Nicht jede Einzelheit, nicht wann der Antichrist kommt und welche Politiker drankommen, das brauchen wir nicht zu wissen. Da haben sich viele Leute schon geirrt, wenn sie da spekuliert haben. Aber die Grundlinien der Endzeit finden wir so deutlich, so klar in den Blättern der neutestamentlichen Prophetie offenbart. Nur dazu müssen wir studieren. Diese Prophetie finden wir verteilt über verschiedene Bücher, zum Beispiel 2. Timotheusbrief, 2. Petrusbrief, Matthäus 24, die berühmte Stelle, wo der Herr lehrt auf dem Ölberg. Diese Dinge, die müssen wir studieren und miteinander vergleichen, dann haben wir ein Bild, dann erkennen wir die Dinge, die wir nötig haben, um den Weg bis zur Wiederkunft Jesu Christi auch in dieser dunkler werdenden Endzeit zurückzulegen. Also auch hier gilt, wir brauchen keine Prophetenoffenbarung. Gott hat dafür gesorgt, dass im Bibelwort alles enthalten ist, was wir nötig haben, um Orientierung zu bekommen. Das ist also das Zeugnis der Schrift ganz, ganz klar. Und wenn wir das zusammennehmen und dann nochmal 1. Korinther 13 lesen, dann denke ich, können wir auch diese Stelle im Licht der anderen klar verstehen. Das ist ja eine umstrittene Stelle, die wird ganz sicher unterschiedlich ausgelegt. Da geht es um das Aufhören der Prophetengabe. Ich lese das einmal ab Vers 8 in 1. Korinther 13. Die Liebe hört niemals auf, aber seines Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seines Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Wie gesagt, dieser Abschnitt ist unterschiedlich ausgelegt worden. Viele Ausleger sagen, das Vollkommene ist die Entrückung der Gemeinde. Wenn die Gemeinde im Himmel ist, dann wird sie Christus sehen, dann wird sie erkennen, wie sie erkannt ist. Und auf den ersten Blick scheint es ja durchaus in vielem schlüssig zu sein. Und dennoch glaube ich, dass das nicht der Fall ist. Wenn wir diesen Abschnitt genau anschauen, dann muss die Prophetie zu einem Zeitpunkt weggetan werden, wo Glaube, Hoffnung und Liebe noch bleiben. Ja? Die bleiben, auch wenn Sprachen, Prophetie und Erkenntnisgaben weggenommen sind. Übrigens, Erkenntnis, das ist nicht die allgemeine geistliche Erkenntnis, die wird ja nie weggenommen. Die wird ja, wenn wir im Himmel sind, vollkommen. Sondern hier ist das Wort der Erkenntnis gemeint, was wir in 1. Korinther 12 finden, eine der Prophetie nachgeordnete oder beigeordnete Offenbarungsgabe. Das wird aufhören, wenn das Vollkommene da ist. Und man könnte auch übersetzen, das Vollständige, das dem der Reife entsprechende. So kann man dieses Wort übersetzen. Ja, wenn also das dieser Zustand wäre, wenn die Gemeinde bei dem Herrn ist, brauchen wir zu dem Zeitpunkt noch Glauben, wenn wir beim Herrn sind. Was meint ihr? Wir brauchen keinen Glauben mehr. Warum? Wir sind vom Glauben zum Schauen gekommen. Wieso gibt es auch abenteuerliche Lehren, die Charismatiker sagen, Gott hat auch Glauben. Das ist völliger Unsinn. Glauben brauchen wir Menschen, solange wir auf der Erde sind und Gott unsichtbar für uns im Himmel ist. Da brauchen wir den Glauben, das Vertrauen auf Gottes Wort, dass er so ist und so handeln wird, wie er sich in seinem Wort geoffenbart hat. Wenn wir ihn einmal sehen, dann sind wir vom Glauben zum Schauen gekommen, brauchen wir keinen Glauben mehr. Wie sieht es denn mit der Hoffnung aus? Wenn wir im Himmel bei dem Herrn sind, brauchen wir noch Hoffnung? Nein, die Bibel sagt ausdrücklich, das, was man sieht, das hofft man nicht. Die Hoffnung der Gemeinde ist ja gerade der wiederkommende Herr. Und wenn wir beim Herrn sind, dann hat sich auch die Hoffnung erfüllt. Nur die Liebe bleibt bis in Ewigkeit. Das heißt, es ist ganz klar, dieser Zeitpunkt, von die Prophetengaben weggenommen sein worden von Gott, muss vor der Entrückung der Gemeinde liegen. Und von daher ist das einzig Logische, dass wir dann sehen, dieses Vollkommene, das ist der Abschluss der neutestamentlichen Offenbarung. Damit hat die Gemeinde den vollkommenen Überblick über die Ratschlüsse Gottes mit ihr empfangen. Und das stimmt auch überein mit dem Vers 11, mit dem Unmündigsein. Ich verstehe das so. Zum Beispiel ein Lehrling in einem Beruf, als Maurer zum Beispiel, der ist unmündig, solange er in der Ausbildung ist. Ja? Wenn also so ein Lehrling da mal so einen Stein schief setzt oder mal was ausfrisst und unterlässt, dann ist er nicht schuldig, weil er weiß es noch nicht richtig. Aber in dem Moment, wo er zum Gesellen gesprochen wird, ist er verantwortlich. Ja? Man sagt ihm, du weißt jetzt alles, was du in deinem Beruf brauchst, jetzt musst du auch wirklich selber gucken, dass du es richtig machst. Und genauso sieht Gottes Geist die Gemeinde. Ein Stück weit waren die Korinther noch unwissend über den ganzen Ratschluss Gottes. Sie haben viele Dinge noch nicht gewusst, sie waren noch Unmündige. Aber in dem Moment, wo die Gemeinde einmal das komplette Neue Testament, die vollständige Offenbarung Gottes über ihre Rat, über ihren Auftrag, ihr Ziel haben würde, da war sie verantwortlich, das auch wirklich umzusetzen. Da war sie nicht mehr unmündig. Sonst müsste die Gemeinde bis zur Entrückung immer unmündig bleiben nach den Ratschlüssen Gottes. Und auch das passt nicht mit anderen Aussagen der Schrift überein. Also es gibt gute Gründe zu sagen, Gott hat die Prophetengabe weggenommen, schon vor der Entrückung der Gemeinde, nämlich nach der Apostelzeit. Sie war auch nicht mehr nötig, weil ja die Gemeinde alles wusste, was sie brauchte. Wisst ihr, und jetzt lasst uns mal nur überlegen, wenn Gott es nicht so gemacht hätte. Die Gläubigen wären immer in einer Situation der Unsicherheit. Sie müssten bei jedem Propheten, der irgendwo in einem Winkel der Welt auftritt, prüfen, ist das jetzt ein echter oder ist das ein falscher? Müssen wir das in unsere Bibeln reinschreiben als Wort Gottes oder müssen wir es draußen lassen? Das geht ja nicht. Da wäre immer eine Unsicherheit gewesen. Gott hat genau gewusst, warum er eine geschlossene, klar definierte Offenbarung gegeben hat und gesagt hat, das ist von mir autorisiert. Und alles andere könnt ihr vergessen. Ja, es ist nicht von mir. Und dadurch hat die Gemeinde eine Sicherheit und alle bibeltreuen Christen von den ersten Anfängen bis heute haben genau das empfunden. Wir sind dann auf dem Felsengrund, wenn wir uns nur auf die Bibel und nicht auf irgendwelche Papsttraditionen, Prophetenoffenbarungen, Mystiker, Träume und Ähnliches stützen. Und das war immer auch richtig. Ja? Aber so hat es Gott aus meiner Sicht auch gewollt. Gott wollte, dass wir uns auf den Felsengrund seines Wortes stützen und nicht auf die Truggebilde irgendwelcher falscher Propheten hören. Und jetzt kommt noch ein weiterer Punkt, dass wir nämlich in Bezug auf die Endzeit nicht nur nichts mehr von echten Propheten hören, sondern wir hören mehrere ganz ernste, klare Warnungen vor dem Auftreten, massiven Auftreten von falschen Propheten in der Endzeit. Ich möchte nur mal ein paar dieser Dinge erwähnen. Matthäus 24 finden wir diese erste Warnung. In der Endzeitrede des Herrn, ab Vers 4. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Vers 11 und 12. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Und dann noch einmal Vers 24, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Also mehrfach, dreimal diese Warnung vor falschen Propheten, und zwar die als Christen auftreten. Nicht irgendwelche exotischen Heiden und Okkultisten, sondern Leute, die als wiedergeborene Christen auftreten. Lasst uns dazu noch einmal Matthäus 7 einige Verse zitieren, die auch sehr aufschlussreich sind. Da lehrt der Herr über die falschen Propheten. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Und dann ab Vers 21 diese ganz, ganz wichtigen Aussagen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Das ist ein sehr ernstes Wort. Auf der einen Seite finden wir noch einmal deutlich, diese falschen Propheten treten auf als dynamische, wiedergeborene Kinder Gottes. in Schafskleidern. Ja? Man merkt es nicht auf den ersten Blick. Nur wenn man nüchtern prüft und die Früchte anschaut, dann merkt man, sie sind in Wirklichkeit reißende Wölfe, das heißt nicht wiedergeboren. Ja? Ihr Lieben, die falschen Propheten der Charismatiker sind nicht unsere lieben Brüder und Schwestern. Das ist einfach nicht wahr nach der Bibel. Ein falscher Prophet, ein falscher Apostel, ein Irrlehrer ist nach der Lehre der Bibel nicht wiedergeboren und auf ihn wartet das Gericht. Das sage ich nicht von den Anhängern, wohlgemerkt. Ja, da gibt es wohl wiedergeborene Kinder Gottes unter den Anhängern, aber nicht unter den falschen Propheten und falschen Aposteln und falschen Lehrern. Das ist eine ganz wichtige Sache. Ja, und dann sehen wir in diesen letzten Versen etwas sehr Interessantes. Wenn wir das vergleichen mit Matthäus 24, dann muss es in der Endzeit eine Bewegung von falschen Propheten geben, die haben drei Merkmale, an denen wir sie erkennen können. Sie weissagen im Namen Jesu Christi, sie treiben Dämonen aus im Namen Jesu Christi und sie tun große Wunderwerke im Namen Jesu Christi. Und nun lasst uns mal ganz nüchtern die Geschichte der Gemeinde anschauen in den letzten 200 Jahren. Wo gibt es irgendeine Bewegung, die diese drei Merkmale hat? Weissagung, Dämonenaustreibung, Wunder. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kenne nur die Pfingst- und charismatische Bewegung, auf die diese Eigenschaften zutreffen. Und von daher sind wir gewarnt, ihr Lieben. Wir könnten, wenn wir wollten, die falschen Propheten der Endzeit durchschauen und ganz klar identifizieren. Die charismatische Bewegung ist aus einem Irrgeist entstanden. Als ehemaliger Charismatiker will ich das in allem Ernst bezeugen. Die Berliner Erklärung ist 100% richtig. Ich habe auch eine Schrift geschrieben, die könnt ihr nachher, wenn ihr wollt, mal anschauen. 100 Jahre Pfingstbewegung, die Berliner Erklärung ist immer noch aktuell. Und ich habe von meinen Erfahrungen, von meinen biblischen Studien her, muss ich sagen, diese Brüder haben damals absolut die Wahrheit bezeugt in aller Liebe und Nüchternheit. Und es ist zum Schaden der Gemeinde Jesu Christi, dass man versucht, die Berliner Erklärung heute zu begraben und beiseite zu tun. Ja? Ich kenne zig, wenn nicht hunderte ehemaliger Charismatiker und Pfingstler, die genauso bezeugen können, das sind Realitäten. Es wirken Dämonen in dieser Bewegung und es sind Dämonen, die auch die Prophetengaben in dieser Bewegung hervorbringen. Wenn wir also die Früchte dieser Prophetengaben uns einmal anschauen, ich möchte das nur so am Schluss noch erwähnen, dann finden wir dort zum Beispiel einen erschreckenden Hochmut, eine totale Unkorrigierbarkeit, eine Überheblichkeit. Ich meine, wir haben das ja selber erlebt. Wir haben uns erlebt als Christen auf höherer Ebene. Diese einfachen Bibelchristen, die waren weit unter uns, die waren primitiv, die haben wichtige Erkenntnisse nicht gehabt, die waren ja gar nicht offenbarungsgeleitet, sondern nur die Bibel hatten sie. Ja? Die konnten uns nicht das Wasser reichen. Wir haben versucht, sie zu missionieren, aber wir hätten uns von denen nichts sagen lassen. Und ich habe mehrfach auch gemerkt, wie Pfingster und Charismatiker durch diese Lügenprophetien des Teufels furchtbar in die Irre kamen. Da gab es zum Beispiel jemand, dem eine Prophetin gesagt hat, es war die schlechteste Ehe, die ich in ganz Leonberg kennengelernt habe, in unserer Nachbarschaft, von einer Pfingstprophetin gestiftet, zwischen einer Frau, die eigentlich gar nicht unbedingt wollte, und einem Mann, der sie dann zum Schluss nach 40 Jahren Martyrium in der Ehe schwer krank verlassen hat, um nochmal sein Glück zu suchen, irgendwo anders hingezogen ist, ja. Und diese Ehe wurde geschlossen von einer pfingstlerischen Prophetin, die gesagt hat, ihr seid vom Herrn zueinander bestimmt. Und dann haben die geheiratet, auf die Prophetie hin. Ich weiß von einem Mann, der eine ordentliche Stellung hatte und dann hat Gottes Geist ihm angeblich die Vision gegeben, er soll sich selbstständig machen und ein Geschäft gründen, eine Existenz gründen als Selbstständiger mit einem Laden. Der hat im Glauben alles hingeschmissen, hat Schulden aufgenommen, ganz großzügig. Der Herr wird ja alles wieder gut machen. Und dieses Geschäft wurde eine einzige Pleite und er ist nie mehr von seinen Schulden losgekommen. Ja. Später hat er sich vom Glauben losgesagt, hat seine Frau im Stich gelassen und ist irgendwo in den Abgründen verschwunden. Da kam raus, dass seine Bekehrung gar nicht echt war. Ja. Ich könnte ganz viele solche Beispiele weitersagen, wo prophetische Offenbarung, da gibt es Leute, die sagen, Gott hat mir geoffenbart, ich soll mich von meiner Frau scheiden lassen. Natürlich machen sie das auch sofort. Ja. Obwohl der Herr sagt, ich hasse die Scheidung, spricht der Herr. Ja, das sind Dramen, ihr Lieben. Das ist eine Katastrophe. Ja? Oder eben einfach, was ich zum Beispiel auch mitbekommen habe, da hatten wir dann so ein junges Mädchen, weiß gar nicht, ob sie wirklich bekehrt war, und da war so ein Prophet zugange, der hat die Hände über ihr aufgelegt und hat in Zungen gebetet, oh Gott, wird dich berufen und wird dich in die fernsten Gegenden Südostasiens schicken und du wirst dort Tausende von der Hölle wegrauben und wirst große Dinge tun. Ja, und ein paar Jahre später habe ich mitgekriegt, das war eine Hausfrau mit zwei Kindern bei Ludwigsburg im Eigenheim, ja, hat sich alles überhaupt nicht erfüllt. Aber es war dieses faszinierende Versprechen, Gott hat ganz Großes mit dir vor. Du musst unbedingt diesen Geisteroffenbarungen folgen, dann wird noch was ganz Tolles mit dir passieren. Ja? Ähnliche Dinge, wir hatten bei JMS Altensteig die Prophetie, und zwar von allerhöchster Ebene, Wolfgang, also es war praktisch so, der Hermann Riefle, der Gründer unseres Missionswerkes, der war als Apostel für Deutschland ausgegeben von Yonggi Cho, und der hatte die Vision, es muss in Altensteig ein Fernsehzentrum, eine Fernseh- und Medienakademie entstehen für ganz Europa. Gott hat es gesprochen, Gott wird es geben, alles wird gut. Und die haben also über Jahre weg Geld gesammelt, etwa 2 Millionen Mark damals noch. Ja. Die haben ein Studio gebaut, die haben alles vorbereitet, haben Leute, charismatische Experten aus aller Herren Länder zusammengerufen, die da woanders gekündigt hatten und da angefangen haben. Und dann plötzlich war das Werk fast pleite. Da war nichts mehr mit den großen Visionen. Und dann wurde das Studio ganz schnell dicht gemacht, die Leute wurden entlassen. Wir bekamen als charismatische Leiter den Anruf hier, ihr müsst unbedingt 5.000 Mark bis zum so und so vielten auf unser Konto überweisen, sonst gehen die Lichter aus bei uns. Und Seelsorge wurde gesagt, holt von allen euren Schafen mindestens 1.000 Mark, müsst bis nächste Woche überwiesen sein bei uns auf dem Konto. So wurden alle Notbremsen gezogen, um die Leute finanziell noch auszubeuten. Und dann wurde das ganze Projekt stillschweigend eingestampft. Niemand hat mehr von der Prophetie geredet. Niemand hat Buße getan, auch intern nicht, vor uns Leitern, die wir ja auch als Gemeinde, haben wir, glaube ich, damals fast unsere ganzen Rücklagen hingespendet, damit die da ihre Löcher stopfen konnten, die sie im Größenwahn gerissen hatten. Und es wurde einfach runtergebügelt. Da wurde nichts drüber erwähnt, dass diese Prophetie, als wäre es nie passiert. 2 Millionen Mark in den Sand gesetzt, auch da keine Rechenschaft gegenüber den Spendern. Es war ja alles verlorenes Geld. Ja? Das war eine Bauruine. Aber so ging man damit um. Natürlich war der Hermann Riefle immer noch der unfehlbare Apostel und Prophet danach. Ja? Das war halt einfach, Gott hat irgendwie seine Pläne geändert. Vergessen wir es, warten wir auf die nächste spannende Prophetie. Ich sage das so, aber es ist ernst. Ja? Da wurden Menschen zum Teil wirklich irregeführt. Wie gesagt, diese Fernsehexperten, die da im Glauben hingezogen sind, weil der Herr sie durch Visionen berufen hat, in Altensteig neu anzufangen, die haben auch vielleicht ein paar Fragen gestellt, als die Altensteiger sie wieder zurückgeschickt haben und gesagt haben, du kannst dir was anderes suchen, wir haben kein Geld mehr. Aber die waren vielleicht wahrscheinlich auch nicht nüchtern geworden von der Charismatik. Und wisst ihr, das ist das Problem, dass diese charismatische Prophetie ist in den wesentlichen Fällen ist sie einfach so allgemein, dass man es eh nicht nachprüfen kann, oder sie ist verlogen. Und es gibt ein paar Fälle von Wahrsagung. Das gibt es auch. Und das ist etwas Beunruhigendes. Zum Beispiel sagt da so ein Charismatiker, hebt mal alle eure Handflächen mir entgegen. Dann kann ich euch sagen, was euch in Zukunft Gottes Berufung sein wird. Es ist interessant, dass er dazu die Handflächen brauchte. Ja? Und dann hat er da gewahrsagt. Und dann sind tatsächlich Fälle vorgekommen, dass er Dinge gesagt hat, die konnte er nicht wissen. Einzelheiten aus dem Leben von irgendjemand. Ja? Nur, das können auch Okkultisten. Ne? Hellseherei gibt es ja. Es kommt vor, dass man da wirklich verborgene Informationen auch von einem Spiritisten und Okkultisten angezapft werden können. Das ist kein Beweis von Göttlichkeit. Die Charismatiker haben auch die falsche Lehre aufgestellt, dass ihre Prophetiegabe eine Mischung von menschlichem und göttlichem ist, weil sie nämlich so viele Lügenprophetien haben, dass sie anders gar nicht zurechtgekommen wären. Ja? Aber das stimmt nicht mit der Schrift überein. Propheten haben Offenbarungen empfangen und die echten Propheten hatten hundertprozentige Botschaften Gottes, nicht irgendetwas Irrtümliches. Ja? Also da sehen wir, wie wir bei den Wunderzeichen auch, das Original weicht von der Fälschung ab, und zwar erkennbar. Wir müssen nur die Schrift genau lesen. dann können wir sagen, diese charismatischen Propheten können gar nicht dasselbe sein wie die urapostolische Gabe. Ja? Dann kommt natürlich dazu, dass bei den Charismatikern sehr gerne auch Frauen weissagen, was in der Bibel laut 1. Korinther 14 nicht zugelässig war und nicht praktiziert wurde in den biblischen Gemeinden. Und es sind noch eine ganze Anzahl anderer Dinge, wo wir die Unterschiede feststellen können. Ich möchte nur festhalten, warum gibt es diese Welle an prophetischen Offenbarungen und auch die begleitenden Wunderzeichen, die Heilungen? Nun, der Teufel will in der Endzeit die Gläubigen unbedingt ablenken von der alleinigen Autorität der Bibel. Er weiß ganz genau, solange die Gläubigen an dem Wort Gottes einfältig und treu festhalten, sind sie unbesiegbar. Sind sie für ihn eine Gefahr? Sind sie nicht zu bewegen, sich der ökumenischen großen Welteinheitskirche anzuschließen? Das, was der Teufel mit allen Mitteln erreichen will. Aber in dem Moment, wo wir von dem Wort Gottes abweichen, und es geschieht in den evangelikalen Kreisen weitestgehend, in dem Moment sind wir verratene Leute. Wir werden in diese Endzeitverführung hineingezogen werden und merken es noch nicht einmal. Wisst ihr, deswegen bibeltreu, das Festhalten an dem offenbarten Wort, an diesem festen prophetischen Wort der Schrift, ist existenznotwendig in der Endzeit. Und wenn wir das aufgeben, wenn wir da irgendeinen Mischmasch mit der Bibelkritik, irgendeinen Mischmasch mit der Charismatik zulassen, wenn wir sagen, ja, es ist das Wort Gottes und es sind noch die Prophetenoffenbarung, dann kommt als Nächstes dazu und die Sprüche der Päpste und die Konzilien der Kirche und die Lehrtradition der Bischöfe. Ja? Und dann sind wir beim Katholizismus, dann sind wir in Babylon schon angekommen, der großen Vermischung und Verführung. Das, was uns rettet, das, was uns bewahrt, ist das schlichte Festhalten an Gottes geoffenbartem Wort allein. Und wir wollen auf keine andere Stimme hören, die sagt, Gott hat mir etwas Neues geoffenbart. Diese falschen Propheten sind alle Ökumeniker. Ist auch ganz interessant, zum Beispiel auch Jugend mit einer Mission. Man findet dann immer wieder Prophetien, wo angeblich Christus sagt, mein Volk, ich bin so traurig über die Zerrissenheit, vereinigt euch mit den Katholiken, mit euren Brüdern, vereinigt euch mit den Orthodoxen, vereinigt alle Christen, damit endlich mein Reich kommen kann. Solche Dinge, zum Teil in der Ich-Form, werden da von falschen charismatischen Propheten ausgestreut. Sie verführen die Leute zur Ökumene. Sie verführen die Leute, die Bibel nicht mehr als höchste Autorität ernst zu nehmen. Und ich muss sagen, da sollten wir auch aufpassen, bis in die Allianzkreise und evangelikalen Kreise ist die Bibel als klare, höchste, einzige Autorität schon weitestgehend untergraben. Es hat mich sehr verwundert, dass Jürgen Werth in einem Fernsehinterview zum Beispiel gesagt hat, ja, dieses ganz wörtliche Verständnis der Bibel, das haben doch in der Allianz nur noch die allerwenigsten. Ich zum Beispiel glaube auch nicht, dass die Welt in 6 Tagen erschaffen wurde. Das waren natürlich Millionen Jahre. Und dann hat also der erzliberale Kirchenpräses vom Rheinland im Beifall gezeugt und gesagt, unsere Evangelikalen sind gute Leute, das sind Partner, mit denen wir seit Jahren vertrauensvoll zusammenarbeiten. Das sind keine Fundamentalisten. Ja, das war so eine Fernsehsendung über Fundamentalismus, wo da mal jemand Farbe bekannt hat. Versteht ihr? Und da müssten bei uns eigentlich die Alarmglocken klingeln. Was heißt denn das, dass in der Allianz die allermeisten schon nicht mehr an der wortwörtlichen Irrtumslosigkeit der Bibel festhalten? Das ist doch ein Alarmzeichen, oder? Das ist nicht mehr gut. Ja? Genauso, wenn man sagt, wir sind doch nicht bibeltreu, wir sind Jesustreu. Wisst ihr, das ist erschreckend, wenn solche Formulierungen vorkommen können unter Christen, die sich evangelikal nennen. Wie ist denn das? Hat sich der Herr Jesus durch sein Wort geoffenbart oder nicht? Wie können wir denn den Herrn Jesus erkennen, wenn nicht durch sein Wort? Wir können natürlich auch sagen, ja, ich habe ihn in einer Vision gesehen. Wisst ihr, ich habe schon viele charismatische Jesus-Visionen gesehen. Das gehört ja auch zum Propheten dazu. Und der eine sagt, Jesus war blond, 1,90, etwas untersetzt. Der andere sagt, Jesus war schwarzhaarig, 1,80 und so weiter und so fort. Ja, was ist denn jetzt? Was ist denn das? 90 Minuten im Himmel Ich hoffe, ihr habt es nicht gelesen. Bestseller heute. Ich war im Himmel. Und dann wird losfantasiert und dann werden irgendwelche Trugvisionen geschildert. Wisst ihr, als Charismatiker liest man dann 3 oder 4 solche Berichte. Und was ist das Problem? Jeder widerspricht sich. Der Himmel ist bei jedem anders. Und die waren alle nicht im Himmel. Der Apostel Paulus war wirklich im Himmel und Gott hat ihm verboten, darüber etwas zu sagen. Versteht ihr? Und andere schreiben Bestseller mit irgendwelchen Trugvisionen. Und das Volk Gottes liest es viel lieber als die Bibel. Und das ist auch ein Problem. Die Leute wollen die gesunde Lehre nicht mehr haben, aber sie freuen sich an Visionen, an Prophetenoffenbarungen, daran, dass es heißt, das Volk Gottes wird alles ganz herrlich werden, es gibt keine Verfolgung, werden triumphal siegen, ganze Arenen werden sich mit Christen füllen. Das ist doch eine viel bessere Botschaft als halte fest, was du hast, sei treu bis in den Tod, oder? Das klingt doch alles so negativ, so irgendwie, als müsste man auch noch leiden als Christ. Und das will man doch heute gar nicht mehr. Versteht ihr? Aber das ist Verführung. Die Leute wollen lieber die falsche, positive Botschaft hören, als die echte, herausfordernde Botschaft der Nachfolge und der Heiligung, die wir in der Bibel finden. Und da müssen wir uns auch selber prüfen. Was ist uns lieber? Dass ein falscher Prophet uns um den Bart streicht und uns irgendwelche tolle Visionen erzählt, wie toll alles wird und wie toll wir sind? Oder dass wir die Botschaft der Bibel von der Christusnachfolge, von der Heiligung, vom treuen Zeugnis der Gemeinde ganz neu hören und verinnerlichen? Das kostet einen Preis, ihr Lieben. Das kostet einen Preis. Aber das echte Leben mit dem Herrn Jesus hat immer seinen Preis gekostet, oder? Lasst uns doch das Echte vom Falschen wieder ganz neu unterscheiden, dass wir die Schrift als Maßstab nehmen und uns ganz neu dem Herrn Jesus weihen zu einer treuen Christusnachfolge. Lasst uns an dem irrtumslosen Wort festhalten. Dieses Wort wird uns ohne Abwege zum Ziel führen. Die falschen Propheten führen uns 100% in die Sackgasse, in einen Irrweg. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du uns in deinem Wort klare Orientierung gegeben hast. Ach Herr, manchmal ist diese Orientierung nicht so vordergründig und auf der Hand liegend. Manchmal erfordert es Fleiß und Studium und die Betrachtung vieler Bibelstellen, bis wir zur Klarheit kommen. Ach Herr, und viele scheuen heute diese Mühe, und sie lassen sich verführen von den falschen Propheten. Gib uns doch Licht und Klarheit, dass wir die überragende, alleine bestehende Autorität deines Offenbarungswortes erkennen. Dass wir erkennen, dass du ein für alle Mal gesprochen hast durch deine Apostel und Propheten in der Apostelzeit und dass wir dieses Zeugnis als Bibel in Händen halten dürfen und darauf uns stützen dürfen und dass dieses Zeugnis der Schrift uns auch klare Orientierung gibt, bis du wiederkommst. Herr, lass uns festhalten an deinem Wort und die Betrügereien der Menschen von uns weisen. Lass uns nüchtern und klar in der wahren Nachfolge stehen, die immer auch Leiden und Selbstverleugnung bedeutet. Dass wir uns nicht abbringen lassen von dem schmalen Weg, uns nicht verführen lassen durch falsche Propheten auf den breiten Weg, der ins Verderben führt. Herr, erbarme dich auch über die vielen jüngeren Christen, die diese Botschaft von den Prophetien oft so bereitwillig annehmen. Segne sie, gib ihnen ein Aufwachen, eine nüchterne Prüfung an deinem Wort, dass noch viele aufwachen und noch viele zurückkehren zu der Wahrheit deines Wortes. Wir danken dir dafür. Segne du uns in der Betrachtung dieses Wortes. Amen.